HR Info. Corona kompakt am Dienstagnachmittag.
Autobauer Fiat Chrysler oder das Modeunternehmen Prada produzieren Schutzartikel. Der Spirituosenhersteller Jägermeister spendiert 50.000 Liter Alkohol aus Lagerbeständen, um die Desinfektionsmittelproduktion zu unterstützen. Auch die Firma Siemens, die früher mal selbst Beatmungsgeräte hergestellt hat, prüft, wie sie mit ihrem Know-how behilflich sein kann. Eigentlich sind das alles gewinnorientierte Firmen und keine Wohlfahrtsorganisationen. Darüber habe ich mit Professor Dr. Michael Assländer gesprochen vom Lehrstuhl für Sozialwissenschaften des Internationalen Hochschulinstitutes Zittau, der TU Dresden. Und ich habe ihn gefragt, ob das trotzdem naheliegend ist, dass sich in Krisenzeiten auch Unternehmen überlegen, wie sie helfen können.
Ich denke wohl ja. Und zunächst mal bin ich von diesem Engagement sehr beeindruckt. Ich bin vor allem auch davon beeindruckt, dass Unternehmen versuchen, im Rahmen ihres Know-hows, im Rahmen ihrer Kapazitäten zu prüfen, wie sie zur Lösung dieser Probleme beitragen können. Gestatten Sie mir dazu zwei Anmerkungen. Das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, wie wir es als Grundlage der Wirtschaftsordnung und der Bundesrepublik Deutschland haben, versteht sich in seiner Ursprungskonzeption nicht nur rein als ein ökonomisches System, sondern eben auch als ein soziales und gesellschaftliches System. Und in diesem System ist daran gedacht, dass nichtstaatliche Akteure, Organe der Gesellschaft, Verbände etc. im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben auch dazu beitragen sollen, gesellschaftliche Probleme zu lösen und dann daran mitzuwirken. Insofern denke ich, ist das ein relativ gutes Beispiel, wie der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft umgesetzt werden kann. Und ich war beispielsweise im Rahmen der Flüchtlingskrise etwas davon enttäuscht, dass Unternehmen hier keine Initiative ergriffen haben und sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man beispielsweise Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren könne. Insofern bin ich hier sehr positiv überrascht und sehr angenehm überrascht, dass man sich hier Gedanken macht, wie man an der Problemlösung mitwirken kann. Zweite Anmerkung, wir diskutieren im Bereich der Wirtschaft, Unternehmensethik seit Jahren darüber, welche soziale Verantwortung Unternehmen zu übernehmen haben, welche politischen Mitwirkungspflichten Unternehmen zukommen. Und wir hätten wahrscheinlich uns nie zu träumen gehofft, dass ein derartiges Engagement leider angesichts einer dramatischen Krise, aber trotz allem dann auch tatsächlich stattfindet, und zwar unkompliziert und unbürokratisch.
Große Konzerne agieren ja oft schwerfällig. Jetzt zeigen sie sich aber in der Krise doch enorm flexibel bei der Umstellung ihrer Produktionsprozesse, befragen auch ihre Mitarbeiter nach den besten Ideen. Bedeutet das, jetzt zählt nur noch solidarisches Handeln?
Ich denke ein Stück weit ja. Ich denke auch, dass das weit über strategische Überlegungen hinausgeht. Wir können jede Menge weitere Beispiele hier anführen. Große Verlagsgesellschaften, Springer, Emerald und so weiter, schalten gerade ihre medizinischen und naturwissenschaftlichen Artikel online frei verfügbar. Das sind Gesellschaften, die normalerweise sehr gewinnorientiert und sehr teuer diese Artikel verkaufen. Auch hier, man mag nun spekulieren, ob das aufgrund des öffentlichen Drucks ist oder ob das tatsächlich solidarische Entscheidungen sind. Aber auch hier passiert einiges. Man wird hinterher fragen müssen, wie weit das Engagement tatsächlich reicht und wie weit diese Open Access Politik bei den Verlagen dann tatsächlich gehen wird. Aber grundsätzlich sind das Entscheidungen, wo Solidarität zunächst mal im Vordergrund steht und die Gewinnorientierung zunächst mal ein Stück weit in die zweite Reihe tritt.
Was glauben Sie, was steckt hinter der zum Teil ja auch sehr öffentlichkeitswirksamen Hilfe in der Not? Geht es da auch manchmal darum, das Image aufzupolieren?
Naja, es fällt mir persönlich schwer, hier ein reines Geschäftsmodell erblicken zu wollen. Natürlich steht hier Solidarität und der Gedanke, welchen Beitrag man selbst als Unternehmen leisten kann, im Vordergrund, wenn man sich überlegt, wie schwerfällig normalerweise strategische Entscheidungen in Konzernen getroffen werden, dann scheint es mir schon so zu sein, als ob hier vor allem Solidarität als Maßgabe für unternehmerisches Handeln erstmal im Vordergrund steht. Natürlich werden wir nach der Krise auch viele schwarze Schafe identifizieren. Wir werden natürlich die Profiteure dieser Krise dann auch namentlich diskutieren. Aber ich denke mal, im Vordergrund sollten jetzt erstmal die Betrachtung der positiven Beispiele stehen, die möglicherweise auch Anreiz bieten für andere Unternehmen, sich ähnlich solidarisch zu verhalten und ähnlich zu fragen, auf welche Weise sie selbst hier einen Beitrag dazu leisten können.
Könnte das einem Unternehmen später vielleicht auch nützen, seine Produkte besser zu verkaufen, weil sich die Kunden dann vielleicht daran erinnern, das waren doch die, die in der Corona-Krise die Atemschutzmasken genäht haben?
Naja, das wage ich ein Stück weit zu bezweifeln. Hier sind die Gedächtnisleistungen der meisten Konsumenten eher schwach und niemand wird sich bei Trigema ein T-Shirt kaufen, weil Trigema heute Atemschutzmasken näht. Also von daher denke ich, dass ein direkter Zusammenhang hier zwischen Reputationsgewinn auf der einen Seite durch Mitwirkung bei der Lösung der sozialen Probleme, die wir aktuell haben, und der Kaufentscheidung künftiger Konsumenten natürlich auf zwei Seiten des Blattes stehen.
HR Info. Corona kompakt. Die Zusammenfassung des Tages.
6% aller in Deutschland mit Coronavirus-Infizierten leben in Hessen. Laut dem hessischen Sozialministerium sind aktuell mehr als 1600 Personen positiv getestet. 5 davon sind gestorben. All diese Zahlen werden noch steigen, das zeigen die Erfahrungen in anderen Ländern. Doch die Zahl der Neuinfektionen scheint in Deutschland von Tag zu Tag seit vergangenem Donnerstag zurückzugehen. Gestern lag sie laut Robert-Koch-Institut bei etwa 1100 Neuinfektionen. Dass dies zeige, dass die derzeitigen Maßnahmen bereits wirken, bezweifelt Alexander Kekulé, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum in Halle.
Da würde ich mal sagen, das Wahrscheinlichste ist hier Folgendes für diesen Rückgang. Wir hatten ja eine explosionsartige Ausbreitung in Bayern nach dem Wiederöffnen der Schulen und Kindergärten. Das hing damit zusammen, dass die ganzen Familien zurückgekommen sind aus Norditalien. Und wir hatten ein solches Ereignis auch in Nordrhein-Westfalen als Folge des Karnevals und auch von Reiserückkehrern. Diese zwei, wenn ich es mal so sagen darf, Booster der Epidemie in Deutschland, diese beiden Booster-Effekte, die nehmen jetzt natürlich ab und dadurch sieht man jetzt einen Rückgang dieser Neuinfektionen.
Zudem weist Kekulé im Interview mit dem MDR auf den Meldeverzug hin, die Zeit, die es dauere, bis die Gesundheitsämter ihre Fallzahlen dem Robert-Koch-Institut melden und die Inkubationszeit von etwa 5 Tagen im Schnitt, bis sich das Virus bei den Infizierten zeige und diese dann einen Test machten. Daher bilden die Zahlen des RKI laut Kekulé den Zustand von vor etwa 2 Wochen ab. Und das war bundesweit kurz vor den Schul- und Kitaschließungen. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, blickt dahingegen etwas optimistischer auf die Zahlen, weil man davon ausgehen könne, dass die Dunkelziffer hierzulande sehr niedrig sei.
Das muss ja dann auch schneller sichtbar sein, wenn wir etwas einführen, das die Infektionshäufigkeit in der Bevölkerung verringert, dann müssen wir ja mit einer geringen Zeitverzögerung von einer Inkubationszeit plus vielleicht 1-2 Tage, dass jemand dann auch nach der Inkubation krank sein muss und sich testen lässt. Und dann müssen die Zahlen nachgemeldet werden. Das dauert vielleicht nochmal 1-2 Tage. In dieser kurzen Zeit von vielleicht maximal 10 Tagen wollen wir dann ja auch sehen, dass die Neuzunahme von Infektionen schon nachlässt.
Aber auch Drosten sagt, noch müsse man abwarten, ob sich die Maßnahmen tatsächlich in den Fallzahlen bereits widerspiegeln. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach gestern davon, dass sich der Trend von weniger Neuinfizierungen eventuell in den kommenden Tagen bestätigen könne. Solange blicken die Virologen Kekulé und Drosten auf neue wissenschaftliche Artikel zum Coronavirus. Drosten über eine Studie von Wissenschaftlern in Hongkong.
Was die gemacht haben, ist 2 Dinge gleichzeitig oder parallel, um zu zeigen, wann wird eigentlich diese Krankheit infektiös? Schon vor den Symptomen oder mit den Symptomen oder nach den Symptomen?
Die Hongkonger Wissenschaftler konnten bei den Untersuchungen von Infizierten aus Südchina nachweisen, was auch Drosten und sein Team an der Berliner Charité bereits bei den ersten Infizierten in Deutschland im Raum München nachweisen konnten. Ab dem ersten Tag der Symptome nimmt die Virusdichte im Rachen stetig ab. Daraus schließen die Wissenschaftler, dass das Virus bereits vor dem Auftreten von Symptomen in hoher Dichte im Rachen der infizierten Person verbreitet sein muss. Daher geht die Modellrechnung von den Wissenschaftlern in Hongkong davon aus, dass Infizierte im Schnitt bereits 2,5 Tage vor Auftreten der Symptome ansteckend sind.
Das bedeutet natürlich, auch wenn man sofort bei Symptombeginn sich zu Hause einschließt, hat man schon Personen infiziert. Wenn man ein ganz normales soziales Leben weiterlaufen lässt. Das bedeutet also, mit normalen Regeln von Infektionsschutz einer bemerkten Erkrankung kann man diese Krankheit nicht eindämmen. Es muss eben soziales Distanzieren geben auf gezielte Art und Weise, wo es gezielt auf Verhaltensänderung geht und nicht gezielt auf Symptomerkennung und dann Isolierung der Erkrankten. Das wird einfach nicht gehen bei dieser Erkrankung.
Diskutiert wird beim Thema Ansteckung nicht nur die Tröpfcheninfektion über kleine Tropfen Spucke oder Schleim, die Infizierte beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstoßen und andere dann einatmen. Auch über eine Ansteckung über die Luft wird immer wieder spekuliert. Wissenschaftlich sei das bei Viren möglich, erklärt Kekulé.
Da gibt es die Variante, dass Viren wie in einem Nebel quasi in der Luft eine Weile stehen bleiben. Dann könnten sie zum Beispiel vom Wind verblasen werden, über eine Klimaanlage übertragen werden oder auch im Flugzeug zum Beispiel von einer vorderen Sitzreihe bis 20 Reihen weiter hinten Infektionen auslösen. Sowas gibt's bei Windpocken, bei Masern und auch bei Influenza.
Das sei bei Covid-19 allerdings nach derzeitigem Stand sehr unwahrscheinlich. Das britische Wissenschaftsmagazin New England Journal berichtet zwar über eine Untersuchung, die beweist, dass sich das Virus in der Luft lange stabil halten kann, dennoch erscheinen Kekulé solche Aerosole als Ansteckungsquelle, nicht als gefährlich.
Man muss sich das so vorstellen, je nachdem, wo das Virus im Rachen, in der Nase oder in der Lunge produziert wird, gibt es unterschiedliche, sage ich mal, Vernebelungsmechanismen beim Atmen und Sprechen. Und ob jetzt überhaupt dieses Covid-19 im ausreichenden Maße für eine aerogene Infektion vernebelt wird, da ist ein großes Fragezeichen dahinter. Die epidemiologischen Studien, die wir bisher haben, sagen, dass das extreme Ausnahmen sind, wenn überhaupt die Übertragung über einen größeren Abstand als 2 Meter stattfindet, dann wirklich nur in geschlossenen Räumen, wo also 2 Leute lange in dem gleichen kleinen geschlossenen Raum ohne Luftzirkulation waren.
Also lieber Abstand halten, am besten 2 Meter. Damit kann man wohl eine Ansteckung am effektivsten vermeiden.
Die Olympischen Spiele werden verschoben, analog zur Fußball-Europameisterschaft, auf das nächste Jahr, das Jahr 2021. Ich habe Volker Hirt aus unserer Sportredaktion gefragt, was denn letzten Endes Thomas Bach dann doch noch umgestimmt hat.
Es war dann ein Telefongespräch mit Shinzo Abe, dem Ministerpräsidenten in Japan, der vorher auch schon gesagt hat, das können wir nicht durchziehen. Und eigentlich hatte sich's abgezeichnet. Gestern hat ja schon der Chef des Organisationskomitees, Yoshiro Mori, gesagt, wir sind doch nicht blöd und werden am 24.07. mit den Olympischen Spielen beginnen. Dann kamen auch noch einige seiner Mitgliedsländer, also die dem IOC angeschlossen sind, die nationalen Olympischen Komitees aus Kanada, Australien, Norwegen, aber auch viele Spitzenverbände aus den USA, die Schwimmer zum Beispiel, die gesagt haben, das können wir nicht machen. Heute Morgen hatte sich noch der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, Sebastian Coe, gemeldet und ins gleiche Horn gestoßen. Also nun konnte er einfach nicht anders. Thomas Bach musste absagen.
Warum hat er denn überhaupt so lange und so massiv an seinen Plänen festgehalten?
Ja, man muss das schon ein bisschen auch im historischen Zusammenhang sehen. Die Olympischen Sommerspiele sind in Friedenszeiten noch nie ausgefallen oder verschoben worden. Zuletzt hat es während des Zweiten Weltkrieges 1940 und 1944 keine Spiele gegeben. 1940, interessanterweise, sollten sie ursprünglich ebenfalls in Tokio stattfinden, wurden später nach Helsinki verlegt, ehe sie dann wegen des Kriegsausbruchs ganz abgesagt wurden. Es ist halt so bei Thomas Bach, er hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich Olympische Spiele zu gewährleisten und zu organisieren und damit viel, viel Geld für die Sportwelt reinzuholen. Und er hatte ja ein wichtiges Argument, dürfen wir nicht vergessen, heute haben wir den 24.03. bis zum 24.07. sind es noch 4 Monate und die ganze Welt hofft ja, dass es einfach ein bisschen schneller geht, dass eben die Pandemie bis dahin besiegt ist. Das war sein Argument, wir haben doch noch ein bisschen Zeit, aber jetzt musste er die Reißleine ziehen. Ich glaube, er hat auf den Druck gewartet und den Druck hat er jetzt bekommen. Und persönlich muss man ja auch sagen, er ist ja auch ein Opfer des Boykotts damals gewesen, der Olympischen Spiele in Moskau 1980. Er kam ja als Olympiasieger, wäre er nach Moskau gegangen. Diese Spiele wurden abgesagt. Er war damals Sprecher der Athletenkommission, hat damals mit Bundeskanzler Schmidt lange gesprochen. Da ist er aber abgeblitzt und das ist so ein Trauma von ihm. Also sowas abzusagen fällt ihm sicherlich nicht leicht.
Keine Olympischen Spiele in diesem Jahr. Was bedeutet das jetzt für die Sportler? Sind die enttäuscht, weil ihr Traum von Tokio geplatzt ist? Oder sind die eher erleichtert, weil jetzt endlich Klarheit herrscht?
Ja, genau. Die Sicherheit haben sie, aber von Erleichterung kann man da, glaube ich, gar nicht sprechen. Zum Beispiel eine Marathonläuferin hier aus Frankfurt, die ist aufgelöst, weil die hat natürlich auch vielleicht persönliche Pläne. Vielleicht möchte sie ein Kind bekommen. Und da hat man auch offen drüber gesprochen. Lass uns erstmal Tokio abwarten. Und dann können wir ja mit der Familienplanung starten. starten. Das muss jetzt wieder ein Jahr verschoben worden. Das ist so ein Einzelschicksal. Von solchen Schicksalen gibt es sicherlich ganz, ganz viele. Die Trainingsbedingungen, die waren natürlich auch ganz, ganz schlecht, muss man sagen, weil die Sporthallen zum Teil alle dicht waren. Ein ganz wichtiges Argument für die Sportler waren ja auch die Dopingtests, die zu 90% nicht mehr durchgeführt werden konnten, weil man muss ja von A nach B fliegen, was in diesen Zeiten sehr, sehr schwer ist für die Dopingtester. Also viele werden jetzt ganz neu anfangen müssen. Ich glaube, sie werden sich jetzt auch erstmal neu sortieren, machen vielleicht erstmal eine Pause. Aber Einzelschicksale hin und her, es wird sicherlich sehr viele geben, die gesagt haben, ich mache nochmal alles. Ich gebe alles für meinen letzten absoluten Höhepunkt für diese Olympischen Spiele. Danach habe ich schon einen Vertrag bei Bank oder Versicherung oder irgendwo in einem Verband. Und das fällt nun aus. Also der Karrierehöhepunkt wäre gleichzeitig auch das Karriereende gewesen. Dieser Höhepunkt wurde Ihnen jetzt genommen, aber nicht vom IOC, sondern von der Pandemie.
Da, wo die Corona-Krise begonnen hat, im chinesischen Wuhan, da gab es zwei davon. Und in Berlin soll jetzt auch noch eins entstehen, ein eigenes Krankenhaus nur für Corona-Patienten. In Hessen ist so etwas bisher nicht geplant, aber die Uniklinik Frankfurt will jetzt immerhin den Klinikbetrieb zweiteilen. Also ein Teil der Klinik wird für Patienten mit dem neuartigen Virus reserviert und diejenigen ohne das Virus müssen in andere Klinikgebäude umziehen. Ein gigantischer organisatorischer Aufwand für die Klinik, ganz klar, die sich damit für ein mögliches massenhaftes Auftreten von Corona-Fällen rüsten will. Heinfo-Reporter Tobias Lüppen hat sich damit beschäftigt. Mit ihm habe ich am Abend gesprochen. Tobias, was genau hat die Uniklinik hier vor?
Ja, die Klinik will ihr Haupthaus nur für Corona-Patienten freiräumen. Das Haupthaus, das ist das große Gebäude, der große Klotz, den man schon von Weitem aus sieht, auf den man auch automatisch zuläuft, wenn man das Klinikgelände betritt. Ja, und da müssen jetzt unter anderem so große Stationen wie die Kardiologie, also die Herzabteilung und die Chirurgie umziehen, um das eben nur für Corona-Patienten freizuräumen. Und der Zweck ist natürlich, man will Infektionen verhindern, dass Patienten, die das Virus noch nicht in sich tragen, durch Kontakt mit Corona-Patienten auch infiziert werden. Das gilt es zu verhindern, daher der große Aufwand.
Ist das denn überhaupt möglich, so eine vollständige Trennung?
Ja, eine vollständige Trennung hat jetzt die Klinik auch gar nicht angekündigt, sondern eine weitestgehende. Man muss wissen, in dem Haupthaus sind auch bestimmte Basisdienste und es gibt ja auch solche Dienste wie die Essensversorgung, die Materialversorgung, den Postdienst, der alle Klinikteile bedient. Aber es geht eben darum, die Corona-Positiven, diejenigen, die das Virus haben, die sollen eben nicht in die anderen Stationen, wo die virusfreien Patienten sind. Wer kein Virus in sich trägt, der darf natürlich auch in den Corona-Bereich, das ist ja ganz klar, er muss sich halt nur entsprechend schützen vor einer Infektion.
Das Ganze ist ja für den Notfall gedacht. Mit wie vielen Corona-Patienten rechnet die Uniklinik denn?
Ja, das vermag natürlich im Moment noch keiner zu sagen. Die Hoffnung ist ja immer noch, dass das italienische Szenario mit der Überforderung der Kliniken überhaupt nicht eintritt. Im Moment ist man auch noch davon ein Stück entfernt. Das hat die Klinik durchblicken lassen. Es ist ja eine Vorbereitung. In der nächsten Woche will man dann soweit sein. Und bisher kann die Intensivstation mit ihren Kapazitäten noch arbeiten. Das sind eigentlich in der eigentlichen Intensivstation in Frankfurt 34 Betten. Dazu kommt noch die internistische Intensivstation mit 16, sind zusammen 50 geplant oder vorgegeben, ist ja eine Verdopplung der Intensivkapazitäten. Das wären dann schon 100 Intensivbetten mit Beatmung. Das ist also eigentlich nicht wenig. Und man muss ja auch bedenken, nicht alle Corona-Patienten brauchen ja wirklich dann die intensivmedizinische Betreuung, hoffentlich möglichst wenige und nur wenige dann die Beatmung, so dass also eine doch respektable Kapazität dann schon geschaffen ist.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.